Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Ich bin der Haas Frederik.
Hallihallo, ich bin der Fritz Espenlaub.
Und hier ist, oh warte, wir sind nur zwei im Bunde heute, denn wir haben zufälligerweise natürlich die Person vom Monsters and Explosions Twitch Channel heute nicht dabei, genau wenn wir um explosive Turns reden.
Das ist schon ein bisschen schade, ne? Ausgerechnet heute, wo wir um explosive Turns, wo sich alles um Explosionen dreht, ist Jochen nicht mit dabei.
Naja, aber das kann man halt nichts machen. Oh, naja, wir könnten schon was anderes machen, aber ich meine, auch schön, wenn er uns mal nicht ins Wort fällt.
Okay, ja, genau, der böse Jochen, der uns ständig unterbricht und immer den Podcast an sich reißt. Naja, Explosionen sind aber super geil. Was meinst du damit, Freddy?
Wie man gewinnt. Also quasi geht es genau um die explosiven Wins, Explosive Wins.
Aha.
Denn wir alle haben es schon erlebt, dass, hey, es ist ein interessantes Spiel an sich. Es gibt ein starkes Hin und Zurück. Und auf einmal übersieht man eine Interaktion und jemand spielt einen Craterhoof Behemoth und das Spiel ist einfach vorbei in einen riesen explosiven Win. Oder jemand spielt eine Möglichkeit, 25 Mana in einer Runde zu generieren und spielt 25 Kreaturen aus, weil er irgendwie diese Mana-Regeneration nochmal verdoppeln kann. Und man sitzt 30 Minuten da und denkt sich, toll. Das war also unser Spiel.
Ich höre schon an deinem Tonfall, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich höre so eine leichte Kritik gegenüber explosiven Win-Conditions raus. Ich bin da ja vielleicht ein bisschen positiver denen gegenüber eingestellt. Bin sehr gespannt, was wir da dann nachher an Pro und Contras uns so einfallen lassen werden. Das wird sicherlich kontrovers werden. Und endlich mal kein Jochen da, der arbitrarisch als weißer, ausgeglichener Richter zwischen uns vermitteln kann.
Genau, also der ist jetzt, hier geht's Faust aufs Faust und
ja gut. Aber bevor wir zu den explosiven Wins kommen, wollen wir den Leuten noch kurz von unserem neuesten Geniestreich auf dem Discord erzählen.
Genau, und zwar organisiert unser lieber Fritz hier eine Budget Boxing League.
Genau, ich finde, wir können sogar genug Branding Confidence haben, um es die Kompass Boxing League zu nennen. Basiert auf diesem Konzept der Boxing League, was von Leuten im Commander Rules Committee, also dem Sheldon Mannery und allen anderen in den USA gemacht wird. Und die machen das so, die machen halt ein komplettes Display auf und bauen sich daraus ein reguläres Commander-Deck, ne? Also 100 Karten Singleton und ergänzen das dann in regelmäßigen Abständen mit, ich glaube, 6 Boostern oder irgendeiner Anzahl von Boostern. Was jetzt unsere Idee war eben was Ähnliches zu machen, aber ein bisschen finanzfreundlicher, in Anführungszeichen, und zwar indem man eben einfach mit einem Sealed-Deck startet und fast so ein bisschen wie ein Pokémon-Trainer dieses Sealed-Deck, ne, als die unterste Entwicklung quasi weiter ergänzt mit 9 Boostern und dann nach einer Weile auf 80 Karten-Deck geht, immer noch ohne Singleton-Regel, dann nach einer Weile auf 100 Karten und am Ende eben auf 100 Karten Singleton. Und das Ganze im Kontext von einer Liga, die wir über unseren Discord-Server organisieren.
Da denke ich, werden viele Leute ihren Spaß haben, insbesondere wenn ihr noch auf eure Booster wartet oder noch nicht abholen könnt. Überlegt es euch vielleicht da mal mitzumachen und mehr aus euren Boostern zu holen, als sie einfach zu öffnen und hoffentlich eure Mana Drain auf Cardmarket zu verkaufen.
Das super coole daran, für alle Leute, die jetzt denken so, oh nein, da hätte ich jetzt gerne mal früher davon gehört, jetzt habe ich mein Display schon aufgerissen. Man kann immer noch mit einsteigen, selbst wenn ihr also eure Boosterbox bereits geöffnet habt. Und zwar solange ihr die noch an einem Ort habt, die Karten aus der Box, und eben Lust habt mitzumachen, Lust habt nochmal das Maximum an Spielspaß aus diesen Karten rauszuholen, bevor die in die Balkkiste wandern. Man kann die auch einfach nochmal neu randomisieren. Ne? Also dazu haben wir auch auf unserem Discord-Server eine Anleitung, wie das geht, dass man eben aus diesen bereits geöffneten Karten die wieder zusammenmischt, sodass sie wie normale Booster-Packs wieder fungieren. Und dann halt kann man jederzeit also noch einsteigen, selbst wenn man bereits nicht warten konnte und seine Displays und Booster bereits aufgerissen hat.
Genau, denn auch noch eine schöne Sache hier am schönen Start von 60 Karten Limited zu 100 Karten Constructed ist, dass man sich mit den explosiven Turns erstmal noch nicht so befassen muss, aber dann im Laufe der Zeit mehr darüber lernt und unser eigentliches Hauptthema heute eine größere Rolle spielen wird, definitiv, wenn es sich dem Ende der Boxing zunähert. Und ich würde erstmal anfangen damit, was genau sind eigentlich für uns persönlich explosive Turns? Mhm. Und da haben wir zum Beispiel, glaube ich, zwei unterschiedliche Definitionen. Und ich würde mal erstmal nach deiner fragen.
Also ich würde sagen, alles, was alle anderen Gegner in einem Zug besiegt und einem Spieler den Sieg bringt, würde ich als einen explosiven Win oder als eine explosive Win-Con bezeichnen. Das kann sein, ich mache eine Infinite-Combo, egal aus wie vielen Pieces die besteht. Es kann sein, dass ich einen Board-State in einem Graveyard-Deck habe mit einem Blood Artist und es dann schaffe, meine vielen Tokens so zu opfern, dass ich alle anderen Spieler tot draine mit Life Drain. Es kann sein, dass ich das mit Mill mache und alle anderen Spieler tot mille. Oder es kann einfach sein, dass ich eine Insurrection caste, für 8 Mana bis zum Ende des Zuges alle Kreaturen an Bord übernehme, alle haben Haste und das ist genug, um alle meine anderen Gegner zu töten. Ich würde das alles zusammenfassen unter explosive Wins.
Ich würde hier mit den explosiven Wins nämlich ein bisschen dagegen sprechen, und zwar würde ich eine wichtige Frage stellen daran. Wie viel Setup wurde benötigt? Wie viel Setup wurde im Voraus benötigt? Habe ich quasi den Win mehr oder weniger verdient? Und ich würde jetzt zum Beispiel auch sagen, was für mich kein unbedingt explosiver Turn ist, und da nehme ich jetzt mal ein Beispiel aus dem Thorbrand-Deck. Thorbrand spielt Glinthorn Buccaneer. Er spielt Nyx aus Schrein zu Nyx, um 4 Mana zu machen, und natürlich Thorbrand. Glinthorn Buccaneer erlaubt es, für 2 Mana zu looten und jeweils einen Schaden zu schießen, wenn eine Karte discarded wird, was eben Looten macht. Mit Thorbrand macht es jeweils 3 Schaden und mit dem Nyxos Schrein zu Nyx kann ich meinetwegen 20 Mana machen oder 25 Mana und dann habe ich noch restliches Mana, aber was ich dafür brauche, sind halt extrem viele rote Punkte auf dem Board, sei es durch Enchantment, sei es durch Thorbrand, damit diese Art von Combo oder Kill in einer Runde ermöglicht wird. Und da ich eben so viel Setup brauche, sehe ich das nicht unbedingt als explosiven Win, weil mehr oder weniger hat sich's angekündigt. Man hätte in den Turn Zeit gehabt, um vielleicht mehrere dieser Enchantments oder sonstiges zu handeln, meinen Thorbrand wieder zu entfernen und auch wenn ich dann in einer Runde gewinne, mir ist der Setup wichtig.
Das finde ich jetzt sehr interessant, weil wir haben uns ja ganz kurz schon über die heutige Folge unterhalten in unseren Shownotes, bevor wir die jetzt aufnehmen. Und wir hatten da ja eine kleine Meinungsverschiedenheit, ob wir explosive Wins okay finden oder eher weniger spaßig. Und das Spannende finde ich jetzt, ich würde diese beiden Definitionen einfach mal so festhalten und ich habe den Verdacht, dass wir am Ende uns gar nicht so uneinig sein werden. Wo jetzt du sagst, nach deiner Definition ist das kein explosiver Win, würde ich sagen, nach meiner Definition ist das eine Art von explosiver Win, den ich enorm spannend und spaßig finde. Während die Art von explosiver Win, die ich weniger spaßig finde, vielleicht auch das ist, was du einfach als explosiver Win bezeichnest und auch nicht spaßig findest. Nämlich die klassische Oops, I win out of nowhere Situation.
Genau, und die Oops, I win out of nowhere Situation, und da werden wir aber, glaube ich, das definitiv Meinungsverschiedenheiten haben. Ich finde Infinites gar nicht so schlimm, wenn sie gerechtfertigt sind, wenn sie nicht so einfach sind wie Dramatic Reversal, Isochron Scepter und ein paar zufällige Rocks, die ich in den Deck spiele. Das finde ich zum Beispiel extrem langweilig in einem normalen Setting. In einem CEDH-Setting, und hier möchte ich mal kurz abtrennen, sind explosive Wins natürlich eigentlich erwünscht.
Ja, genau. Also das ist, ich denke, was man sagen kann generell, explosive Wins insgesamt sind ein sehr gutes Proxy für Power-Level von Decks und von Games. Es gibt bestimmte Strategien, die gemeinhin als, ja, so vollkommen legitim gelten, aber eben objektiv weniger stark sind als andere. Und zum Beispiel einfach auf Aggro zu gehen, ja, und zu hoffen, dass ich eben die anderen Leute einfach dadurch besiegen kann, indem ich einen nach dem anderen mit Kreaturen angreife. Super spaßig, finde ich voll cool. Ich habe auch Decks, die das machen. Nur de facto ist es anfälliger für Disruption, also für Boardwipes und so weiter, als eben eine Win-Condition, die ich auch machen kann, wenn meine Gegner super, super viele Blocker liegen haben zum Beispiel.
Ja, nochmal, um kurz darauf zurückzukommen. Infinites an sich können spannend sein. Also Chigantha zusammen mit einer Najela können Infinite Combats sein. Aber wenn ich einen Fork in der Runde spiele, dann ist auch der Infinite Combat geblankt.
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt.
Das kann auch zu interessanten Wegen führen. Also, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber die Anzahl an Infinite Tokens, die dann von den Rakdos Charm zerstört worden sind.
Ja, großartig. Also, ich glaube, das war jetzt zwar nicht Infinite, aber wir haben einer unserer Moderatoren auf unserem Discord-Server, mit dem habe ich in letzter Zeit häufiger gespielt, der hat ein Yasharn-Deck, das ist dieser Selesnya Eber, der Länder aus der Bibliothek sucht. Das ist ein Landfall-Deck, das enorm viele Tokens macht. Und wir haben, glaube ich, zweimal gespielt und in beiden Games, einmal gegen dich und einmal gegen meinen Cousin, ist er dann durch einen Rakdos-Charm gestorben, weil er zu viele Tokens gemacht hat.
Leute, spielt Rakdos-Charm. Es ist mir zwar nicht die Card of the Week, aber es ist die Card of the Week.
Es ist die Hidden Card of the Week.
Genau. Das ist ein guter Übergriff, denn viele explosive Turns sind auch mit explosiven Antworten beantwortbar. Infinite Combats mit einem Fog-Effekt. Infinite Tokens mit einem Burn-Effekt. Alles ist so schön relativ. Nicht jede Infinite ist gleich eine Infinite, mit der man gewinnt.
Das ist wohl so, ja.
Ein Torment of Hailfire für x gleich 60 wahrscheinlich der Fall ist.
Also ich muss sagen, meine Opposition gegen Infinite-Kombos war früher schon stärker, als sie jetzt ist. Der Grund, warum sich das bei mir geändert hat, war, dass ich gemerkt habe, viele von den Wincons, die ich super spaßig finde in meinen Decks, sowas wie Revenge Revival, der bei meinem Gegner oder bei allen Gegnern die Leben halbiert und den dann einfach 5, 6, 7, 8 Mal kopiere, dass dann, wenn 8-mal aufgerundet die Leben halbiert werden, das eben in der Regel auf 0 rauskommt. Da ist mir aufgefallen, de facto ist das nicht so viel anders zu einer Infinite-Combo zu einer interessanten Infinite-Combo vom Setup her. In beiden Fällen, und ich glaube, das ist auch das, warum du Infinite-Combos interessant findest, braucht man viele verschiedene Karten und es ist so eine Art spannendes Puzzlespiel, wie man dazu kommt, die aufzubauen. Und es ist so ein Tanz mit den Gegnern, die versuchen einen daran zu hindern.
Genau. Und eine Sache, die ich eben schade finde, ist, nicht jedes Deck ist, also viele von diesen Infinite-Kombos und explosiven Turns können von sehr vielen Farben gehandelt werden. Eine Infinite-Kombo oder ein explosiver Turn, der unbedingt eine Kreatur braucht und wie zum Beispiel eine OBK, die viele Dinge zulässt mit extra Turns, die kann man in Weiß schießen. In Grün kann man das Isochron Scepter oder sonstiges, was Infinite geht, mit ihr kaputt machen. In Schwarz kann man natürlich auch die Kreatur töten und so weiter und so weiter. Jede Farbe hat Antworten darauf, aber nicht jede Farbe hat Antworten auf, und ich sage jetzt mal, One-Card-explosive Turns. Das sind einfach Karten, die viel zu viel Einfluss haben, für wie Spiele weitergehen. Und das sind oft, was für viele Anfänger quasi als Wincons gelten. Weil sie sehen einfach diese Karten, was wir häufig sehen, als, oh ja, das ist meine Wincon. Meine Wincon ist Torment of Hailfire für x gleich 30. Meine Wincon ist Expropriate. Ja. Meine Wincon ist ein Craterhoof Behemoth.
Du hast gerade schon die Karte genannt, die eine der Karten ist, die ich tatsächlich am wenigsten mag im ganzen Format von Commander, ist tatsächlich Expropriate. Das ist eine Karte, die einfach eine einzige One-Card-Combo ist eigentlich, kann man vielleicht sagen, auch wenn ich diesen Begriff eigentlich nicht mag, weil der eigentlich keinen Sinn macht. Aber es ist eine Karte, die musst du, was kostet die? Ich glaube 9 Mana, ne? Und dafür kriegst du unglaublichen Board Advantage, der fast nicht mehr aufholbar ist. Und das finde ich oft sehr antiklimaktisch, wenn sowas passiert, beziehungsweise irgendwie imbalanced. Und ja, das ist was, was mich an diesen explosiven Wins eben reizt oder den Versuchen, einen explosiven Win zu machen, ist tatsächlich, dass man eben die aus verschiedenen Sachen erst zusammenbauen muss und nicht einfach so, ich caste jetzt hier meine Insurrection, lol.
Ja, also Expropriate ist, glaube ich, einer der, Expropriate und Craterhoof und Torment of Hailfire habe ich aus dem Grund genannt, weil das sind für mich so die drei größten Verbrecher davon. Depth to the Deathless könnte man auch
noch. Ich wollte dich gerade fragen, was hältst du von Depth to the Deathless?
Könnte man auch noch mit einbeziehen. Aber Depth to the Deathless ist so eine Karte, wo man merkt für X den Unterschied von 2 und 3 von den Torment to Hellfire zu einem Depth to the Deathless. Depth to the Deathless macht ja 2 Schaden für jedes X, ne?
Ja.
Und Torment of Hellfire erlaubt dir halt Dinge zu opfern und dann halt 3 Schaden. Torment of Hellfire oder Depth sind beide für mich gleich stark, aber komm, wenn ein Depth halt einfach alle killt, dann ist es vorbei. Einen Tormund of Fatefire muss man nicht erst ewig resolven und dann ist doch noch eine Chance da, aber eigentlich ist keine Chance da.
Ich habe jetzt aber mal eine Frage an dich, Freddy. Mhm. Und zwar der Grund, warum ich tatsächlich nochmal sagen würde, bei Infinite-Combos handelt es sich eben doch um was anderes als bei vielen anderen Beispielen, die ich bisher genannt habe. Und zwar lässt sich dieser Grund zusammenfassen mit: viele Infinite-Combos sind komplett unabhängig davon, was der Board-State und die Life-Totals der Gegner sind. Es ist vollkommen egal, ob ich jetzt einen Gegner habe, der sich durch irgendwie was enorm Witziges, also sagen wir mal, der hat diesen Scoot Swarm und Soul Sisters, also irgendeine Soul Sister Karte, die immer ein Leben gibt, wenn er eine Kreatur spielt, hat dann irgendwie 1500, 2000 Scoot Swarms und 2000 Leben. Das passiert ja ab und zu im EDH.
Ja.
Und dann sag ich, naja, okay, ich spiele jetzt aber hier meinen Syrda und meine Infinite Mana Combo, wo ich einfach Syrda und eine andere Karte brauche, mach mir damit Infinite Mana. Und keine Ahnung, und dann decke ich dich irgendwie tot mit irgendwas oder schieß dich irgendwie tot. So, und es ist vollkommen wurscht, was du gemacht hast. Während wenn jetzt zum Beispiel jemand einfach selber eine krasse Engine am Laufen hat und versuchen muss, super, super viel Mana machen und sich auf eine nicht-infinite Art und Weise dann tatsächlich 2000 Mana macht und dann für 2000 sein Torment of Hellfire schießt, dann finde ich das fucking episch.
Also ich nicht. Also, weil Torment of Hellfire und viele der X-Karten sind für mich halt immer noch, was dies angeht, dann.
Also du meinst, dass es für dich keinen Unterschied macht, wie man zu der Karte hinkommt. Es geht einfach darum, dass es am Ende diese eine Karte ist.
Nein, mir geht's darum, was der Meistfall der Karte ist. Weil natürlich kann ein Comet Storm, es kann mal 10 Schaden schießen, es kann mal als Removal fungieren. Und natürlich, wenn ich mal die Möglichkeit habe, 200 Mana zu machen, dann kann ich auch Leute für 200 Mana burnen mit einem Comet Storm, aber das ist nicht der Primärnutzen. Und das ist das Wichtige, was ich hier als Unterschied finde, denn für mich sind die nämlich ziemlich ähnlich, weil der Primärnutzen von einem Infinite ist, das Spiel zu beenden. Der Primärnutzen von einem Expropriate, von einem Craterhoof ist, das Spiel zu beenden. Von einem Torment of Hellfire, das Spiel zu beenden.
Warum findest du dann Infinites in Ordnung und das Torment of Hellfire nicht?
Wie gesagt, das hier ist wichtig, welche Infinite man spielt, weil ich denke, eine, sagen wir mal, eine 3-Karten-Infinite, wo ich mehrere Interaktionspunkte habe, im Gegensatz zu, naja, Jetzt hört sich jetzt komisch an, aber in Commander gibt es meistens annähernde Regeln. Kein Mass Land Destruction ist ja bekannt, aber
die üblichen Social Contract Regeln, die meisten Leute kennen die ja.
Genau, es gibt trotzdem einige Social Contract Regeln, die eben Karten oder die interessante Infinites rausbannen, aber dann Torment of Hellfire erlauben. Und ich denke, das ist ein, das finde ich da ganz interessant, denn es gibt coole Infinite-Kombos, die man machen kann. Eine Derevi, Najela, Gigantha, 3 Karten, Infinite-Combat, Infinite-Tokens-Kombo, die braucht Setup. Da kannst du zu jeder Zeit schießen und interagieren. Und du hast einen Back-and-Forth und das kann zwar in Infinite enden, aber ich bin jetzt halt jemand, der sagen kann, hey, ich hätte was dagegen tun können. Wenn jetzt jemand einen Urborg mit einem Cabal Coffers spielt und dann sage ich, naja, ich hätte ja die Cabal Coffers schießen können, ja, wie viel habe ich dann dafür? Muss ich dann Tutoren spielen dafür, damit ich mehrere Antworten habe, weil ich meistens bloß 1 bis 2 für Länder spielen sollte? Muss ich mein eigenes Deck bauen für eben mehr Konsistenz, was eben ich teilweise nicht so gerne mache, für EDH ändern? Da ist der Unterschied zwischen generellen Removal, anfälliger für mehr breit gefächerte Antworten gegen spezifische Antworten und viele dieser One-Card-Win-Conditions, dieser explosiven One-Card-Dinge, die sind, wie sagt man, da ist der Unterschied für mich, weil wie sehr das den einzelnen Spieler beeinflusst.
Ich verstehe schon, aber wenn ich da kurz einhaken darf. Also, wir gehen ja jetzt davon aus, die Decks sind ungefähr auf demselben Power-Level, wie es ja meistens erstrebenswert ist. Und entweder, und das bezieht sich jetzt auch auf sowas wie irgendwie Consistency und Tutors und so weiter. Wenn jetzt jemand ab und zu mal seine Cabal Coffers Urborg Combo sich nicht ertutert, sondern die sich halt ergibt und der sich dann damit viel Mana macht, und mit diesem vielen Mana dann ein Debt to the Deathless oder sowas spielt und dann niemand eine Interaktion hat, also niemand hat einen Counterspell dafür zum Beispiel oder niemand hat eben irgendwas anderes, dann würde ich sagen, ist das was, was halt einfach mal ab und zu passieren kann im EDH. So, das ist halt einfach die Varianz, die irgendwo mit zum Spiel dazugehört. Und um nochmal zurückzukommen auf das von vorhin, was du meintest, so diese Infinite-Attack-Combo, die du genannt hast, ne, mit diesen drei Kreaturen und du meintest, es braucht ein Setup und in diesem Setup kann man dann eben reagieren und interagieren und so weiter. Für viele Situationen gilt das ja auch, für viele explosive Wins, die nicht Infinite sind. Also ich fand das sehr interessant, dass du vorhin gemeint hast, selbst wenn sich jetzt jemand auf Nicht-Infinite-Art und Weise einfach durch diese exponentiellen Verdoppelungen von dem Scoot-Swarm auch 2000 Leben bringt und eine andere Person dann auf eine Nicht-Infinite-Weise sich tatsächlich 2000 Mana macht, indem sie ja irgendein absurdes Doubling Cube, Krufix Deck zum Beispiel spielen, dass du dann das eben immer noch kritisch siehst, weil den Doubling Cube und diese ganze Art, wie man auf die 2000 Mana kommt, damit kann man ja wiederum auch interagieren. Also das analoge Argument, dass du für diese drei Kreaturen Infinite Attack Combo machst, würde doch auch eigentlich da gelten, oder nicht?
Ja, das gilt auch da. Aber ich habe halt mehr Probleme mit, ich habe viel Probleme quasi mit X-Win-Conditions. Mit X-Spell-Win-Conditions, weil das Format ist halt sehr dafür ausgelegt, dass man dann trotzdem Möglichkeiten hat, möglichst viel Mana zu haben und viele der X-Win-Conditions sind zu effizient für Commander, yeah. Sag ich mal.
Okay, ich verstehe.
Und das führt eben zu diesen Non-Games. So, hey, es war ein cooles Spiel, es ist aber dadurch, ja, aber eigentlich hat alles, was davor war, nicht, ja, hat nichts gemacht. Das ist auch der Grund, wieso Worldfire ja gebannt ist.
Oder Sway of the Stars. Meinst du nicht, dass das Worldfire jetzt einfach nochmal was anderes ist, dass es eben schon einen Unterschied macht, ob man auf dieses hohe Mana irgendwie erst kommen muss? Und wo ich dir vollkommen zustimmen würde, ist, dass wenn du mit einer simplen Infinite-Mana-Kombo, wo du einfach nur deinen Commander und einen Mana-Rock brauchst, also das gibt's ja einiges, was das kann in dem Format, wo du im dritten, vierten Zug zum Beispiel, genau, auf irgendwie 10 Billiarden Mana kommen kannst und dann alle wegburnst, dass das langweilig ist, würde ich für mich genauso sagen. Da würde ich dir hundertprozentig zustimmen. Aber dann ist das Problem ja eher die Infinite-Kombo und nicht der Finisher, oder?
Ja, in den Fällen schon. Aber hier ist auch nochmal ein schöner Unterschied. Wenn ich sehe, da ist ein Kinnen, dann kann ich davor fragen, spielst du die Infinite? Wenn er Nein sagt und dann trotzdem die Infinite raushaut, da kann ich den halt vom Balkon runterwerfen.
Ich würde es dir nicht raten. Das ist dann auch wieder so, dann musst du vor
Gericht gehen. Ich werf ihn doch bloß in die Hecke.
Okay, ja gut. Aber vielleicht, wenn wir ganz kurz von diesem Thema Infinite nochmal kurz weggehen und nochmal mehr aus der Vogelperspektive uns unterhalten über so explosive Win-Conditions ganz allgemein. Und zwar insbesondere im Vergleich mit einem Deck, das, also es gibt ja auch Decks, die das nicht haben oder nicht können, also zum Beispiel mein Gormuldrak-Deck, in dem habe ich nicht die Möglichkeit, im Deck selber also da muss sehr viel gut laufen, dass ich einen explosiven Win machen kann. Der Gameplan sagt nicht, dann und dann beendest du das Spiel irgendwann mit einem explosiven Win, was halt von anderen meinen Decks der Fall ist. Oder mein Jeskai Blink-Deck ist auch so ein Grindy-Deck, das eben immer wieder versucht, ein paar neue Tokens pro Zug zu machen und dann immer wieder mit Purphoros den Gegner Schaden zu machen, aber wo ich im Deck nicht die Möglichkeit habe, 60 Tokens in einem Zug zu machen und allen Leuten 120 Schaden zu drücken. Wo würdest du jetzt sagen, ist der Unterschied für dich in der Spaßigkeit zwischen einem explosiven Win, der in einer Runde alle Leute tötet, und dem, ich muss jetzt einen nach dem anderen niederringen oder die Leute über mehrere Züge hinweg niederringen, was ja auch enorm spaßig sein kann.
Grundsätzlich ist das für mich eine Deckbaufrage und auch wie der Deckbau interagiert. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von der Karte Underworld Breach in Decks, die nicht müllen. Ja. In Decks, die sich nicht selbst müllen. Mhm. Weil für mich ist das eine Karte, die eben genau zu explosiven Wins führt und es ist auch schon passiert, dass ich gegen ein Mülldeck spiele und dann ziehe ich die Karte halt und dann ist es zu einem explosiven Turn gekommen,
ja,
wo ich alles gemacht habe.
Aber das ist ja das Coole daran, dass das in Interaktion und in Zusammenspiel mit der speziellen Konstellation an Decks an dem Tisch ist und eben nicht was, genau, Unabhängiges ist vom Gegner.
Genau. Aber ich gehe jetzt nicht mit den Gedanken rein, dieses Lotus Breach wird mir jetzt das Spiel gewinnen. Mhm. Dieses Blablabla wird sofort das Spiel beenden. Diese Step to the Deathless. Weil wieso ist die Karte drin, um das Spiel zu gewinnen? Gibt es einen anderen Grund? Nein. Dann ist das ist so der große Unterschied für mich zwischen den Karten und der Evaluation.
Was mich jetzt interessieren würde, wenn du Decks baust oder wenn du dich erinnerst an Spielsituationen in der Vergangenheit, was hat dir mehr Zufriedenheit gebracht oder wo fandest du die Spiele letztlich einfach interessanter und spannender, wenn du eben dieses Puzzlespiel hattest, du hast eben deine Infinite-Combo mehrere Züge lang darauf hingearbeitet, deine Gegner haben versucht zu interagieren und dann hast du eben sie einfach sozusagen ausgespielt und es am Ende geschafft, deinen Gameplan in die Tat umzusetzen. So, das ist Variante 1. Variante 2 wäre, so, du hast erst den einen Gegner getötet, dann bist du zum nächsten gegangen und hast den niedergerungen und dann bist du zum letzten gegangen und hast den niedergerungen. Was ja auch mega, mega spannend sein kann und spaßig sein kann. Hast du da eine Präferenz? Ja. Oder ist es für dich beides cool? Oder nichts von beiden?
Also, zwei meiner Lieblingswins sind in Torbran entstanden und die sind genau so entstanden, weil eins war quasi dieser explosive Glinthorn-Buccaneer-Turn, den ich angesprochen habe. Der ist mir passiert und das ist quasi der Punkt, wo ich mit diesem Deck... Das war nämlich mein zweites Spiel und ich habe das Deck auf einmal so, oh, das ist so cool, das hat alles funktioniert und dann habe ich das ins Herz geschlossen. Das andere war quasi, wo sich jede Runde ein neuer Threat entwickelt hat. Es war immer ich eins gegen diesen neuen Threat und ich habe ihn besiegt. Und dann kam der nächste, der dritte raus und dann wurde quasi jede Runde ein neues 1v1 draus und quasi so ein schönes King of the Hill.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ich meine, das Coole an solchen Sachen ist ja, selbst wenn man selber am Ende verliert, ist es trotzdem cool gewesen. Ne? Es hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn man nicht am Ende der Sieger ist. Einfach dieses Hin und Her.
Genau. Dieses King of the Hill wäre, wenn ich selbst quasi eine Lotus Breach Combo drin gehabt hätte mit Wheel of Fortune oder sowas. Das wäre nie passiert.
Ja.
Und diese King of
Das stimmt.
Und die Clinton Buccaneer Geschichte wäre wahrscheinlich auch nie passiert, hätte ich sowas gespielt. Wäre ich mit einem explosiven Win aus.
Ja, das ist tatsächlich was, wo ich dir recht geben muss, weil bei mir über die Jahre hinweg hat sich das bei meinen Decks so entwickelt, dass ich gemerkt habe, dass explosive Win-Conditions halt einfach enorm mächtig sind. Die funktionieren sehr, sehr gut und ich finde sie eben auch in der richtigen Art und Weise, wenn es eben dieses Interaktive mit dabei hat, auch sehr spannend und sehr spaßig. Was aber trotzdem auch einfach ein wichtiger Aspekt ist und ich denke, es ist wichtig, dass der nicht verloren geht, wenn man zu sehr diesen explosiven Win-Conditions verfällt, ist tatsächlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Dieses Hin und Her und egal, ob man am Ende dann gewinnt oder verliert. So wie bei den explosiven Wins, wenn ich da am Ende, wenn es nicht klappt und ich verliere und ich habe trotzdem versucht, meinen Gameplan in die Tat umzusetzen, dann war das ja auch ein lohnenswertes, spaßiges Spiel. Ich denke nur, beides hat seine Berechtigung. Also man sollte nicht nur das eine oder das andere machen. Da, finde ich, verzichtet man dann auf coole Aspekte vom Format, die einem, ja, die man sich nicht entgehen lassen sollte.
Das ist eben so ein großes Kontra, das von diesen Win-Cons, denn es erlaubt oftmals eben nicht für diese Geschichten, weil wann erzählt man jemanden von und dann habe ich einen Tournament of Hellfire getopdeckt und für 20 gespielt und das Spiel war vorbei. Sondern man erzählt sich zum Beispiel Geschichten von, hey, Fritz spielt sein Rico of Two Reflections Deck und macht zwei Kopien von Combustible Gear Hike. Und auch wenn der Freddy gegenüber sitzt und und erstmal 12 Schaden vom ersten nimmt, er aber gesagt hat, er nimmt beide, dann meint er nimmt beide. Und auch wenn er die nächste Runde wahrscheinlich gewinnen kann mit irgendeiner anderen eigenen Möglichkeit.
Nee. Das war so nice. Das war eine meiner Lieblingserinnerungen. Das war so legendary, wie du einfach... Wobei, ich meine, fairerweise muss man sagen, dass das vielleicht nicht so viel mit explosiven Win-Conditions zu tun hat. Das waren einfach nur enorm riesige Eier aus Stahl, die du da bewiesen hast in dieser Situation und die halt leider nach hinten losgegangen sind.
Aber genau,
vielleicht,
jetzt überlege mal, wenn du keinen Combustible Gear Hulk, den du kopiert hättest, gehabt hast, sondern mit deinem Mana mir, oder vielleicht du hast ja noch Mana offen gehabt, wenn du stattdessen einen Comet Storm einfach auf mich gespielt hättest.
Ich Ich gebe dir recht, so, das wäre weniger interessant gewesen, wenn es was anderes gewesen wäre als der Gear Hulk, also einfach ein großer Torment of Hellfire oder sowas in der Richtung. Da gebe ich dir absolut recht. Was ich nicht sagen würde, ist zu sagen, also ich denke, wo wir einfach jetzt am Ende so nicht einer Meinung sein werden, ist, ob das Problem dann tatsächlich diese eine Karte mit X in den Mana-Kosten ist oder,
ja,
oder sowas wie eine Infinite-Mana-Combo. Aber vielleicht ist es ein guter Punkt, um nochmal kurz eine kleine Zusammenfassung zu machen. Unsere Zuhörerinnen haben uns ja jetzt öfters gesagt, dass sie gerne mehr Zusammenfassungen im Podcast hätten. Einfach nochmal, ja, um alles nochmal so ein bisschen so zusammenzufassen. Was sind jetzt explosive Wins in unserer Meinung?
Genau, explosive Wins sind quasi Möglichkeiten, meistens entweder durch starke Synergien oder durch starke einzelne Karten, die dazu erlauben, dass man innerhalb von einer Runde von einer Position, in der man vermeintlich nicht gewinnt, sofort zum Gewinn gekommen.
Genau. Alternative Definition, um einfach das nochmal einzuwerfen, wäre: ein explosiver Win kann auch etwas sein, wo du bereits der dominante Spieler an Bord bist und dann innerhalb von einem Zug den Sack zumachst, um alle anderen mit einem Streich zu töten, also so tapferes Schneiderlein-mäßig. Ich denke, das können wir einfach den Hörerinnen überlassen, welche Definition sie jetzt für sich irgendwie passender finden. Finden wir die gut oder nicht, Freddy? Auch da sind wir uns nicht, haben wir auch keine einheitliche Meinung.
Nee, also ich finde,
es kommt drauf an.
Was ich nicht mag, ist, dass solche Karten für mich, also grundsätzlich bin ich jetzt nichts gegen explosive Turns oder Möglichkeiten mit Synergien explosive Turns aufzubauen. Ich bin aber gegen solche Leichtigkeit und quasi Unverdientheit, sage ich es jetzt mal. Das hört sich jetzt hart an, aber manchmal fühlt es sich eben so an, als wäre das unverdient. Und insbesondere, wenn es halt, naja, oft sind es halt neue Spieler, die bekommen dann solche Dinge wie eben Expropriate empfohlen. Und man will halt nicht unbedingt den neuen Spieler sagen, deine 40-Euro-Karte bitte in die Tonne werfen.
Ja, genau. Wobei ich finde, das kann auch einfach ein bisschen eine Lernkurve sein. Also ich finde, wenn jetzt jemand mit einem neuen Deck an den Tisch kommt und er spielt halt Expropriate, dann werde ich da ihm keinen Vorwurf oder ihr keinen Vorwurf machen. Und mit der Zeit merkt diese Person dann vielleicht selber so, okay, irgendwie dieser Sieg hat sich jetzt vielleicht doch nicht so interessant und spannend für mich persönlich angefühlt, wie ich mir das davor vorgestellt habe. Und dann nimmt man das vielleicht auch einfach von selber irgendwann aus seinem Deck raus. Das können die Leute ja auch einfach, das ist ja auch, Präferenzen sind auch einfach unterschiedlich.
Genau, aber das ist jetzt halt auch so eine Hypothese, weil es gibt eben auch Spieler, die jetzt, sag ich mal, vom Modern-Bereich kommen, die sich das dann nicht auf...
Nö, genau, aber das ist dann einfach eine Frage von wieder Pre-Game-Discussion.
Aber da ist auch wichtig, dass man halt auch sagen muss, nicht jeder hat eine perfekte Playgroup und nicht jeder kann eine perfekte Playgroup haben. Genau. Und das ist der Grund, wieso ich eigentlich eher von diesen abrate, denn wenn man eben keine, wie jetzt bei uns, eine sehr hart moderierte Playgroup hat, muss ich jetzt sagen, in Bayreuth war das. Da sind ja sehr viele Entwicklungen durchgegangen durch verschiedene Leute. Über die Jahre wurde das halt
auch einfach mit einer langen gemeinsamen Geschichte.
Genau. Das hat halt nicht jeder und nicht jeder kann sofort eine haben oder stößt eben zu einer neuen Playgroup, die andere Dinge haben, und da kann so eine Möglichkeit eben zu Power Creep führen. Und das ist etwas, was ich ja immer sehr gerne sage, dass dieses Wettrüsten mag ich nicht. Und deswegen bin ich einfach kein Fan von diesen explosiven Turns und versuche es ja auch persönlich in meinen Decks zu vermeiden. Auch weil ich ein bisschen mehr Spaß habe, Leute leiden zu sehen.
Aber das ist also der wahre Grund. Du bist einfach ein Sadist tief in dir drin. Du willst den Leuten einfach nicht schnell aus ihrer Misere, sie nicht schnell aus ihrem Leiden erlösen, sondern du willst sie eben langsam auf kleiner Flamme quasi durchbrutzeln.
Wenn ich gewinne, dann will ich, dass sie wissen, dass ich gewinne.
Ich will, dass sie schnell wieder vergessen, dass sie gewinnen, dass ich dann beim nächsten Spiel wieder harmlos aussehen kann. Naja. Okay, spannend auf jeden Fall fand ich das jetzt, dass wir da doch ganz interessante Gespräche
haben. Was sagst du zum Allgemeinen dazu? Hast du Pro und Contra? Weil ich habe noch ein kleines Pro.
Also für mich ist es ganz klar so, was mich persönlich einfach ein bisschen langweilt, und da bin ich voll auf deiner Wellenlänge, sind Spiele, wo ganz viel passiert und viel am Board State aufgebaut wird. und dann irgendein Sieg passiert, der komplett unabhängig ist von allem, was davor passiert ist. Oft sind das in meiner Erfahrung in der Vergangenheit eben einfach Infinite-Kombos gewesen. Es kann aber auch sowas wie ein Insurrection sein, dass du einfach ein Spell castest, du wartest, bis alle ausgetappt sind, castest den und gewinnst. Was ich allerdings tatsächlich spannend finde an explosiven Wins und wieso ich überhaupt nicht gegen die bin, ist, dass es eine enorm interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Spielerfahrung ist, in einem Deck auf diesen Win hinzuarbeiten. Und ich meine, meinetwegen kann das auch gerne eine total abgefahrene, ganz komische Infinite-Kombo sein. Habe ich gar nicht per se ein Riesenproblem mehr damit mittlerweile. Meine persönliche Präferenz ist, wenn es nicht Infinite ist, weil ich das noch ein bisschen spannender finde. Aber für mich ist eine Sache, die an EDH extrem interessant ist, ist tatsächlich dieser unsichtbare Tanz quasi. So, ich mach, wenn ich das mache, macht er das, so ein bisschen wie Schach. So und Schritt für Schritt, jeden Zug, ja, ich discarde irgendeine kleine Karte in meinen Friedhof, wo ich weiß, in 5 Zügen muss ich die benutzen für meine Wincon oder sowas in der Art. Oder muss eben genau darauf achten, dass ich in einem gegnerischen Zug irgendeine Threat spiele, die sie dann beantworten, damit sie ausgetappt sind in meinem Zug und in verschiedenen Schritten auf was hinarbeite. Und das finde ich voll in Ordnung, finde ich voll spannend. Und wenn jemand anderes das gegen mich macht, credit to them, dann gönne ich ihnen den Sieg und freue mich über ein cooles Spiel.
Ja, klar. Ich verstehe auch die Position von dir. Und jetzt kommt nämlich wahrscheinlich das Kontroverseste hier an der ganzen Sache. Ich werde das eine Card of the Week vorschlagen.
Oh, okay, ich bin gespannt.
Viele Leute werden jetzt halt fragen, so, was zur Hölle? Du hast jetzt die ganze Zeit darüber geredet, dass du keine X-Win-Cons magst. Die Karte heißt Cut to Ribbons oder Cut-Ribbons. Mhm. Es ist eine Karte aus Amonkhet für 2 Mana, die auf der ersten Seite 4 Schaden macht an einer Kreatur und hat Aftermath. Also du kannst sie aus dem Friedhof casten für X, schwarz-schwarz, also es ist eine Rakdos-Karte, und die macht so viel Schaden wie X.
Der Unterschied auf alle Gegner, ne?
Auf alle Gegner, ja. Genau. Der Unterschied ist jetzt halt aber, dass A, diese Karte ist interessant, weil die Leute die kommen sehen. Mhm, du kannst okay. sie nicht von der Hand direkt aus casten. Jeder kann sich darauf vorbereiten. Wenn sie gemüllt wird, ist es ist immer noch eine X-Win-Condition, aber sie hat viel mehr Möglichkeiten wie Graveyard Removal, was eben auch häufiger vertreten ist als jetzt als Land Removal, um eine Torment of Hellfire-Kombo zu unterbinden oder Torment of Hellfire Wincon zu unterbinden. Ja. Und das finde ich wiederum eine X-Wincon, die gut gemacht ist, denn A, dadurch, dass sie im normalen Spiel underpowered ist, aber in EDH mit 4 Leuten skaliert, ist sie dadurch gebalanced worden. Während viele Karten wie Torment of Hellfire oder Debt to the Deathless auf 1 gegen 1 gebalanced ist und mit den multiplen Leute-Scaling von EDH zu einfach super oppressiven Karten werden. Außerdem hast du mit Cut to Ribbons noch die Möglichkeit, sie einfach so zu verwenden. Du spielst die Karte nicht unbedingt, weil du sagen möchtest, ja, ich möchte nur gewinnen damit, sondern hey, ich will den Commander removen damit und kann damit gewinnen. Das ist für mich definitiv wert. Dadurch hat man eben auch dieses Pro, diese Karte kann am Ende den Sack zumachen.
Um da kurz einzuhaken, ich stimme dir zu, ich finde das ein sehr, sehr spannendes Argument, mit dem man kann das ein bisschen kommen sehen und bin da auch voll einverstanden mit diesem Argument. Das Spannende finde ich auch oft gerade an beispielsweise Marthas ist das so, dass meine Wincons eben im Friedhof liegen und jeder die sehen kann, aber das Lustige dann eben ist, wenn die Leute das vergessen. So gesehen gebe ich dir da recht. Vielleicht musst du eine Partnerschaftstherapie machen, Freddy, mit Torment of Hellfire. Für ein Wochenende, in einem Ressort in den Alpen. Nur du und die Karte. Und ihr redet mal einfach über alle eure Probleme.
Am Ende ist eine zerrissene Karte da.
Okay.
Und ich gehe als Sieger hervor.
Wir geben noch einen kleinen Shoutout an den armen Jochen, der heute so spät arbeiten muss und leider nicht am Podcast mitmachen konnte. Und wir geben einen Shoutout an alle unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns bisher so schön supportet haben. Und freuen uns natürlich weiterhin über Support. Teilt uns, liked uns, empfehlt uns weiter an eure Playgroups. Und wenn ihr Bock habt auf die Compass Boxing League, dann macht mit, kommt vorbei auf dem Discord, ist alles, alle Details. Und da findet man natürlich auch immer den Freddy und kann mit ihm noch weiter diskutieren über Torment of Hellfire, wenn man dazu noch Meinungen hat.
Yay! Und mit diesem Wort, denke ich, ist es auch getan. und genau. Würde mich herzlich verabschieden und mit einem herzlichen Servus.
Ciao, Servus.
Ich bin der Jochen, Servus.